ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Grüß euch, Andi Hollinger spricht, schön, dass mit dabei seid. Unser heutiges Thema ist der Franz Sieghardtsleitner. Er war lange Jahre Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit vom Nationalpark Kalkalpen, ist jetzt im Ruhestand und er war oder ist, das wird er uns jetzt erzählen, Vorreiter im Naturschutz in Oberösterreich. Grüß dich, Franz.
Grüß dich, Andi.
Franz, wie hat alles angefangen? Wie ist der Naturschutz zu dir gekommen oder wie bist du zum Naturschutz gekommen?
Ich glaube, angefangen hat das schon in der Kindheit, weil ich bin das zweite von 7 Kindern an einer Bauernfamilie in Waldneukirchen. Ein bisschen abgelegen gewesen und das Einzige, mit dem wir spielen haben können, war der Wald, die Wiesner, die Vögel und was wir da alles gesehen haben. Und die Kindheit, kann mich erinnern, war sehr bunt, mit Haufen Kreuzottern, Rüngenottern, Hornissen, Feuerlilien, Schnecken, Glühwürmchen. Es war eine aufregende Zeit und später dann, nach der Volksschule, Hauptschule und der Mittelschule, bin ich dann nach der Matura wieder heimgekommen, weil ich war im Internat und bin dort relativ rasch bei der katholischen Jugend gelandet, dann bei der jungen ÖVP und habe mich immer für Natur eingesetzt, aber auch für Politik, weil mir war es wichtig, dass in der Gemeinde eine nachhaltige Entwicklung weitergeht oder in der Region. Und das war dann der Grund, warum die Politik auf mich aufmerksam geworden ist. Ich war derartig erfolgreich in der Jugendarbeit, dass der damalige Landesparteisekretär und auch der damalige spätere Landeshauptmann Büringer mir das Angebot gemacht haben, ich sollte ein Sekretär der ÖVP in Steyr sein. Ich kann weiter studieren, weil ich habe damals schon Jus studiert. Und die hat mir dann einen Zusatzvertrag ausverhandelt, nämlich, dass ich nicht nur politische Arbeit mache, sondern dass ich auch Regionalentwicklungsprojekte initiieren darf. Und das war ein guter Umstand, denn das war, wie ich das geworden bin, 1986. Und mir war damals schon in der katholischen Jugend und in der jungen ÖVP, habe ich immer schon mitverfolgt, diese Auseinandersetzung im Hintergebirge, weil seit 1981 hat es einen Kanonenschießplatz jetzt geben sollen, der wurde abgewehrt durch eine Bürgerinitiative. Dann hat es gegeben dieses Kraftwerksprojekt, das hat man angefangen 1982. Das haben wir in der katholischen Jugend schon diskutiert, weil es im Pastoralamt der Diözese Linz eine Arbeitskreise Ökologie gegeben hat und die waren gegen dieses Kraftwerk. Irgendwann wurde es dann 1986, haben sie uns ein Angebot gemacht, der jungen ÖVP damals, die Enzkraftwerke, nämlich wir sollen reinfahren, da wird der Bus zahlt, wir kriegen was zum Essen und zum Trinken und dann wird uns erklärt, wie das Kraftwerk funktioniert. Natürlich mit dem Ziel, dass wir dann alle geschlossen für das Kraftwerk, für das Speicherkraftwerk sind. Grundsätzlich ist ja da nichts einzuwenden dagegen, dass man ein Kraftwerk plant, weil in der damaligen Zeit war auch schon der saure Regen, das war ein Thema. Und das Thema war damals auch schon raus aus Öl, mehr saubere Energie. Und natürlich ist Wasserkraft auch einigermaßen eine nachhaltige Energie. Und dann ist man so richtig reingekommen in die Diskussion. Denn wie ich reingekommen bin, habe ich gesehen, wie schön das Gebiet ist, wie unversehrt das noch ist, mit naturbelassenen Bächen, mit Schotter, Strand und so weiter. Und wir sind heimgefahren und gesagt, na, eigentlich wollen wir kein Kraftwerk haben, weil wenn du da ein Kraftwerk hast, zwei Speicherseen mit 100 Meter, wo jetzt mal 40 Meter abgesenkt werden, dann hast du immer so eine Schlammkrone. Das ist ja kein Erholungsgebiet mehr, das Gebiet ist dann vernichtet. Und so war mir eigentlich klar, dass ich einen Nationalpark unterstützen möchte, anstatt diesem Kraftwerk. Und ich habe die Hintergebirgsbesetzer ja persönlich kennt, weil das waren Freunde aus dem Internat, die da drinnen waren, Wolfgang Heitzmann, Gerald Rettnecker. Und mit denen stand ich ja dann die ganze Zeit in Kontakt. Und meine Aufgabe war dann eigentlich die, dass ich mit einer das Gebiet erkundet habe. Da war noch dabei der Professor Horst Meisser, Biologieprofessor aus Steyr, der bereits bei der Abwehr des Kanonenschießplatzes tätig war. Und dann habe ich versucht, wie politischer Sekretär im Bezirk Steyr war, dass ich Bürgermeister und Abgeordnete gewinne, die die Idee eines Nationalparks mittragen können. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich in Verbindung gesetzt habe mit dem Herrn Landeshauptmann Dr. Ratzenböck damals. Kann man erinnern, wie wir vorgesprochen haben, das war der Bürgermeister aus Großraming, mittlerweile verstorben, der Hans Einzenberger, oder der Otto Gumpinger, das war der Naturschutzsprecher damals für die ÖVP, und wir für das Anliegen Nationalpark gekämpft haben. Und das war ein tolles Gespräch, muss ich mich erinnern. Er hat uns 20 Minuten reden lassen, ohne etwas zu sagen, und hat dann 3-4 Fragen gestellt, die derartig am Punkt waren. Und da hat er gesagt, schau, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen die Idee, aber wir haben da auch Leute, die wollen ein Kraftwerk haben und wir brauchen einen Strom. Also hilf uns bitte, macht die Hausübungen, fahrt an, überlegt euch das und dann reden wir in ein paar Monaten nochmal weiter. Und er hat immer wieder das Gespräch gesucht und gleichzeitig war mir klar, wir brauchen aber auch eine Bundesunterstützung. Und ich habe den Herrn Landwirtschaftsminister Franz Fischler mehrere Briefe geschickt und er hat ja immer toll beantwortet. Und der Marlies Fleming, der damaligen Umweltministerin. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mitgewirkt habe am Umweltmanifest der ÖVP in Wien. Und dort haben wir in das Umweltmanifest hineingeschrieben, das ist für heutige Zeiten komplett undenkbar, die ÖVP verlangt die Umsetzung von 4 Nationalparks. Und da ist der Nationalpark, also Donauen war da dabei, da ist aber auch der Nationalpark Kalkalpen definitiv schon erwähnt gewesen. Und so war mein Job eigentlich der, für die politische Umsetzung zu sorgen und das aufzubereiten. Das war kein leichtes Unterfangen, denn innerhalb der ÖVP hat es ja extreme Widerstände gegeben. Da war ja gerade die Wirtschaft und auch einige Bürgermeister, und es hat ja Gemeinderatsbeschlüsse pro Speicherkraftwerk gegeben. Diese Hürde war nicht einfach zu meistern. Und dann war enorme Aufklärungsarbeit wichtig. Ich kann mich erinnern, wir haben über 120 Vorträge in den Orten da gehalten, im Enstal und im Steiertal. Wir haben sehr viele Besprechungen gehabt. Ich habe Vertreter der Landwirtschaft aus dem Nationalpark Hohe Tauern eingeladen, und habe es mit unseren Bauern zusammengebracht, damit die verstehen, wie das im Hohe Tauern Nationalpark funktioniert. Und erst wie die gesehen haben, dass die Bauern dort zufrieden sind mit der Vertragsnaturschutzregelung, haben sie sich auch bereit erklärt, dass sie das mittragen können, zumindest im Hintergebirge im Enstal. Und dann kann ich noch erinnern, 1990, haben wir einen großen Nationalparkkongress organisiert. Das war 7 Jahre nur vor der Gründung des Nationalparks, um mehr Wissen zu generieren. Ja, wir haben da in Hubert Zierl eingeladen oder also die Direktoren vom Nationalpark Bayerischer Wald, vom Berchtesgaden. Wir haben Bürgermeister vom Nationalpark Hohe Tauern da gehabt. Da war auch der Herr Dr. Ratzenböck, der Landesrat Büringer, der Wirtschaftslandesrat Leibenfrost vor Ort da. Wir haben einen ganzen Tag diskutiert, haben Arbeitsgruppen eingerichtet, zum Beispiel Nationalpark und Gemeinde. Was ist daher in den Nationalparkgemeinden zu tun? Wie erkennt man eine Nationalparkgemeinde? Welche Probleme könnten da kommen? Wir haben dasselbe zur Landwirtschaft und zu allem, zur Forstwirtschaft und Naturschutz gemacht. Und das waren schon ganz interessante Entwicklungen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass die Mehrheit in Oberösterreich, vor allem eine politische Mehrheit, für die Schaffung des Nationalparks Kalkalpen war. Und ich muss sagen, das war parteiübergreifend. Ich habe auch Kontakt gehabt zur SPÖ. Der damalige Landesrat Fritz Hochmeier von der SPÖ hat sich dann auch sehr massiv für den Nationalpark Kalkalpen ausgesprochen. Und man darf nicht vergessen, in der damaligen Zeit hat es auch noch gegeben einen Rechtsanwalt, der Dr. Norbert Guggerbauer, der war bei der FPÖ und Landtagsabgeordneter. Und der hat ja die Hintergebirgsbesetzer Die hat mich ja geklagt auf Besitzstörung oder wegen Besitzstörung und der hat die gratis, kostenlos verteidigt. Ja? Und auch der hat diesen Nationalpark Kalkalpen gefordert. Damit war eine politische Mehrheit in Oberösterreich für die Schaffung des Nationalparks. Es hat dann zwar nur 6-7 Jahre gedauert, ich glaube, es waren über 50 Sitzungen notwendig im Unterausschuss des Landtages, wo man das Nationalparkgesetz verhandelt hat. Und das war quasi die Grundlage, dass dann 1997 der Nationalpark Kalkalpen gegründet wurde und umgesetzt worden ist.
Das heißt, grob gesagt kann man sagen, 10 Jahre vor der Gründung vom Nationalpark Kalkalpen hast du schon so mit der Idee Nationalpark im Hintergebirge, im Sensengebirge beschäftigt?
Sogar mehr als 10 Jahre. Man kann sagen, 13, 14 Jahre vorher hat das schon angefangen.
Dann ist der Nationalpark Realität geworden. Bist du im Angestelltenverhältnis auch ein Mann der ersten Stunde?
Naja, da war nur eine Zwischenstufe. Ich habe damals auch noch initiiert, den Verein Eisenstraße Oberösterreich. Und wir haben gefordert, eine Landesausstellung zum Thema Land der Hämmer, wo man die ganzen montan historischen Objekte der Region saniert und der Nachwelt erhält. Denn die Geschichte unserer Region ist ja stark mit der Eisenverarbeitung verbunden. Das Erz vom steirischen Erzberg ist dahergekommen und wurde da in zig Sensenhämmern oder Nagelschmieden oder Schmieden zu irrsinnig viel Werkzeug verkauft. Und da war ich dann der Geschäftsführer zunächst vom Verein Eisenstraße Oberösterreich und habe die Landesausstellung Land der Hämmer organisiert. Das war dann 1998, wo wir 32 Projekte umgesetzt haben, die heute nur alle zugänglich sind und die erhalten worden sind und wo ich hoffe, dass die gesamte Eisenstraße irgendwann ein Weltkulturerbe wird. Ein Antrag wurde ja abgegeben, weil dann hätten wir sozusagen die Geschichte, die ja für Europa bedeutend war. Unsere Gegend hat ja im 16. Jahrhundert 20% des gesamteuropäischen Eisenbedarfs einmal gedeckt, dass das auch erhalten wird neben der Natur. Und nachdem diese Idee, diese Landesausstellung, die sehr erfolgreich war, die größte überhaupt in Oberösterreich, über die Bühne gegangen ist 1998, bin ich dann 1999 zum Nationalpark hauptberuflich gekommen. Der war zwischenzeitlich gegründet und seit 1999 war ich dann in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.
Und du bist da gleich als Leiter eingestiegen?
Nein, das war damals, hat es andere Abteilungen gegeben. Das hat es eine Abteilung gegeben, Öffentlichkeitsarbeit, Besucher zusammengefasst. Und dann hat es einmal eine Strukturreform gegeben und dann bin ich zum Leiter der Öffentlichkeitsarbeit geworden.
Was waren da so deine Herausforderungen? Ich meine, du warst immer ein sehr politischer Mensch. Als Öffentlichkeitsarbeiter muss man dann doch oft sehr neutral sein.
Politisch im Sinne von parteipolitisch war ich wenig. Politisch im Sinne von hochinteressiert, damit in der Region was weitergeht, in den Gemeinden, damit eine hohe Akzeptanz für den Nationalpark erreicht wird, das auf jeden Fall. Aber meine Stärke war eher der vom Konsens und Kompromiss. Ich komme aus einer Landwirtschaft, weiß natürlich, wo die Sorgen der Bauern sind, was denen am Herzen liegt. Bin natürlich auch in der Gemeinde schon immer tätig gewesen und darum war mir das erste und oberste Ziel das Versprechen, das wir gegeben haben vor der Nationalparkgründung, dass ein Nationalpark auch ein Instrument ist, um die Region zu entwickeln, dass wir dieses Versprechen einlösen. Und mir war immer wichtig, dass neben der Natur auch die Menschen in der Region von einem Nationalpark profitieren. Und darum war mir wichtig, dass wir Projekte machen, wo die Menschen in der Region eingebunden sind. Das heißt, ich habe gleich mal gemacht, die Nationalpark Kalkalpen Wanderspezialistenbetriebe. Das heißt, Beherbergungsbetriebe zusammengefasst, die sich um den Gast bemühen, dass man ihm den Nationalpark, dem Gast den Nationalpark erklärt. Ich habe dann sehr viele Veranstaltungen organisiert, wie beispielsweise, und da bin ich heute noch sehr stolz drauf, das Kalkalpen Kammermusikfestival, ja, das jedes Jahr im September stattgefunden hat, oder diesen musikalischen Almsommer, wo es darum gegangen ist, dass man die traditionelle Volksmusik und Volkskultur in der Region pflegen, dass man vor allem einheimische Gruppen auf den Almen musizieren lässt, dass dort Leute hinkommen, die das hören können, weil die Musik, die Volksmusik ist irrsinnig eng verbunden mit dem Bauernstand und mit den Almen. Und das war sehr erfolgreich und das haben wir 15 Jahre durchgeführt und das hat auch dazu gedient, dass man junge Leute, die zum ersten Mal in der Volksmusik tätig waren, die nicht irgendwo konzertiv auftreten müssen in einem Saal, wo man ganz genau hinhorcht, sondern ein bisschen ungezwungen in einem Almgelände, wo die Leute eine Gaudi haben. Und das hat die Musiker taugt, das hat die Leute taugt und verbindet die Geschichte. Das heißt, es ist immer darum gegangen, Akzeptanz für den Nationalpark zu schaffen und gleichzeitig den Menschen den Wert der Natur und der Wildnis zu erklären. Und ich denke, das ist über weite Strecken sehr erfolgreich gewesen, aber wir jetzt sehen immer noch zu wenig und das ist ein ständiger Prozess.
Du, im Gegensatz zum Nationalpark Gesäuse war der Nationalpark Kalkalpen immer sehr, sehr nah an der Landespolitik. Im Gesäuse haben wir das gar nicht. Bei euch war das immer sehr, sehr stark. Siehst du das als Vorteil oder als Nachteil?
Es ist beides. Wenn man Politiker hat, wie damals die ökosozial gedacht haben, aus der christlich-sozialen Ecke waren, kann mich da heute noch an eine Rundfunkrede vom Landeshauptmann Ratzenböck erinnern, 1991, da hat immer die Rede vom Landeshauptmann, war immer am Sonntag um 13 Uhr in Radio Oberösterreich, nach dem Mittagessen. Und da hat er in einer Viertelstunde lang den Nationalpark Kalkalpen der Bevölkerung erklärt, was da geplant wird. Und er hat verlangt, einen Nationalpark, der vom Hintergebirge über die Hallermauern und das Tote Gebirge bis nach Bad Ischl reicht. Das hat auch die damalige SPÖ mitgetragen, wie der Landesrat Fritz Hochmeier. Und wenn man dann natürlich solche Politiker hat, ja, die so weitsichtig und umsichtig sind, dann ist die Politik an der Seite natürlich fruchtbringend und erfolgversprechend, ganz klar. Wenn natürlich dann Politiker sind, die wieder naturnah denken, ja, die sie auf die Wichtigkeit nicht erkennen, dann wird es natürlich mühsam, weil dann werden die Weichen anders gestellt, dann kommt es eher zum Einsparen und dann können vielleicht diese großen Ideen nicht realisiert werden. Und wie man jetzt sieht, hinken wir jetzt da oder sind zumindest in der Entwicklung gestoppt.
Also die Politik kann ein großer Wind in den Segeln sein, aber halt auch ein Gegenwind.
Natürlich, genau so ist es.
Was siehst du als deine größten Erfolge in deiner Arbeit jetzt, in deiner Öffentlichkeitsarbeit für den Nationalpark Kalkalpen?
Ja, zum einen einmal ganz klar, es ist ein Nationalpark entstanden, wo wir vorher nicht gewusst haben, ob das überhaupt zum Daheim ist, dieses Projekt. Ja. Und es ist ein Waldnationalpark, nämlich der größte für Österreich, als Waldnationalpark, aber auch der größte Waldnationalpark für die Alpen. Und Naturschutz ist besonders schwer zu realisieren in Waldgebieten, weil Wald, wie man da im Hintergebirge oder Sengsengebirge haben, der zum Großteil nutzbar wäre, weil da Forststraßen schon gebaut waren, ist der teuerste Naturschutz überhaupt, den man sich vorstellen kann. Das ist ja zu entschädigen. Und das zu realisieren, denke ich, ist die größte Leistung überhaupt gewesen. Und der Wald war ja schon bewirtschaftet und heute ist, würde ich sagen, ist der Nationalpark Kalkalpen daher das größte Renaturierungsprojekt, das wir in Österreich haben. Und wenn ich mir jetzt im Nachhinein anschaue, was für Orten da geschützt werden, ja, was da drin an Kreucht und Fleucht, dann ist das Beste gewesen, was der Natur passieren hat können. Wir haben Arten, die Europa, manche sogar weltweit, einzigartig nur da im Nationalpark vorkommen. Jetzt ging es eher mehr darum, dass man dieses strenge Naturschutzgebiet mit anderen strengen Naturschutzgebieten verbindet, um Naturraumkorridore zu schaffen, damit sie die Orten austauschen können. Denn langfristig werden diese geschützten Orten nur überleben, wenn da ein Austausch stattfindet. Ja. Sonst kann es gerade in Zeiten des Klimawandels passieren, dass Arten aussterben, obwohl sie in einem geschützten Gebiet sind. Das muss man ein bisschen erklären. Wenn eine Pflanze, die im Nationalpark Kalkalpen wächst, ja, und die Temperatur um einen Grad zunimmt im Jahresmittel, dann müsste die Pflanze entweder 200 bis 300 Höhenmeter höher hinaufsteigen oder 600 Kilometer weiter in den Norden wandern, damit sie dieselben Bedingungen hat. Wenn ich aber jetzt in den Alpen einen Temperaturanstieg bis 2100 erwarte von über 4 Grad, so wie es derzeit ausschaut, dann müssten die Pflanzen extrem hoch hinaufsteigen. Nach Norden wandern können sie nicht, weil das sind Autobahnen, Straßennetze, Siedlungen dazwischen, das geht gar nicht. Also wenn ich diese Naturraumkorridore nicht schaffe in höhere Gebiete, können die Pflanzen nicht nach oben ausweichen und sterben aus. Mit den Pflanzen sterben aber auch alle Insekten, zum Beispiel Schmetterlinge, aus, die von der Pflanze abhängen, die ihre Raupen dort drauf haben, wo die Raupen von dieser Pflanze leben. Es gibt Käferarten, die leben in Baumpilzen, wo der Baumpilz schon so selten ist, weil der nur auf Bäumen wachsen kann, die einen Stammumfang haben von 1,5 Meter und ein Alter von 200 bis 250 Jahre. Wenn die Bäume rund um den Nationalpark nicht älter werden können, kann diese Art nicht weiter wandern, kann sie nicht austauschen. Nur ein Beispiel, wir haben in einem Gebiet den rothalsigen Düsterkäfer, den gibt es nur da bei uns im Nationalpark Kalkalpen. Bisher ist er nur gefunden worden, aber in einer kleinen Population im Nationalpark Białowieża, das ist ein weißrussisch-polnischer Nationalpark. Wenn da ein Waldbrand wäre, weil da kommt der Käfer nur auf einer Fläche von nicht einmal 2 Hektar vor, wenn da ein Waldbrand ist, ist der Käfer für Mitteleuropa ausgestorben. Das heißt, wir brauchen ja Möglichkeiten, dass so geschützte Arten ein bisschen größere Areale besiedeln, dass nicht bei der kleinsten Angelegenheit, die da passiert, ein Naturereignis, die Arten nicht aussterben. Und darum werbe ich, und das werde ich auch in meiner Pension tun, immer noch werben für eine Nationalparkerweiterung und oder für die Schaffung von Naturraumkorridoren in Richtung Nationalparkgesäuse und in Richtung Wildnisgebiet Dürnstein oder in Richtung Totes Gebirge.
Also einfach Autobahnen oder Straßen für die Natur machen, Korridore, wo sie Orten austauschen können.
Genau. Denn das zum Verständnis vielleicht für die Hörer, wenn sie Menschen nur eines Ortes, immer wieder eines kleinen Ortes, ja, nur die verheiraten und Kinder kriegen, dann wissen wir alle miteinander, was da herauskommt. Ja. Da wird es zu Erbkrankheiten kommen, da wird es zu Krankheiten kommen, wo die Kinder, die Säuglinge gar nicht überlebensfähig sind. Und so ist das auch in der Natur. Wenn ich streng geschützte Orten auf nur engem Raum habe, kommt es zu Inzuchtpopulationen, zu einer Degradierung. Die Resilienz der Natur nimmt ab. Und darum ist es so wichtig, dass ich diese Korridore schaffe, damit die Orten dauerhaft und langfristig überleben. Und da gilt es jetzt, die Politik und die Menschen in der Region davon zu überzeugen, dass das notwendig ist. Und ich sage auch dazu, solche Korridore müssen nicht unbedingt Nationalparks sein, ja, sondern das können auch Trittsteine sein. Das heißt nicht, dass dort die Jagd nicht stattfinden kann. Ja. Warum sollte die Jagd nicht stattfinden können? Es geht uns nicht um die Erhaltung von Hirsch oder von Reh, von Schollenwildbeständen, sondern es geht um die geschützteren Arten, ja, die man nicht so am Radar hat und nicht so sieht. Das heißt, da ist viel Platz für Diskussion, wie dieses Ziel realisiert werden kann. Entscheidend ist, dass die Gemeinden, dass die Bevölkerung da auch mitdiskutiert, mitspricht und die Notwendigkeit erkennt. Denn das, was wir in der Region haben, auf das könnten sie eigentlich extrem stolz sein. Ja? Was woanders ausgestorben ist, gibt es da noch. Das ist eine Naturregion, wo wir uns erholen können wenn wir rausschauen, wo unsere Seele, wo uns das gut tut. Ja? Und das zu erhalten, glaube ich, da würden wir Österreich, aber auch Europa oder der Welt einen großen Gefallen tun.
Gibt es Sachen, wo du persönlich sehr stolz bist, Erfolge, wo du sagst, da habe ich Freude damit, was man so in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen hat oder vielleicht sich nicht mehr erinnert dran?
Ah, da gibt es viele Dinge. Ich denke da zum Beispiel, sehr entscheidend war ein Film, ein Universumfilm Zurück zum Urwald, den wir 2014 gemacht haben. Der Film ist mittlerweile 170 Mal gespielt worden in über 65 Ländern der Welt. Ich glaube im ORF war es 3 oder 4 Mal. Also das war ein Meilenstein. Und vor allem in der damaligen Zeit 2014 haben wir schon Themen aufgegriffen, die jetzt zwar ganz normal verstanden werden, aber damals, wie Sie sagen, erst einmal ein bisschen am Radar der Wissenschaft waren. Zum Beispiel, dass Bäume miteinander kommunizieren. Ich kann mich erinnern, wie wir beim Sprechertext zusammengesessen sind und gesagt haben, dürfen wir das überhaupt sagen, dass Bäume miteinander kommunizieren? Jetzt verspotten uns unsere Gegner ohnehin immer schon, dass wir Baumumarmer und Baumflüsterer sind. Und dann sagen wir noch, Bäume können miteinander kommunizieren. Da machen sie sich wieder über uns lächerlich. Wir haben das dann sehr vorsichtig gemacht und heute wissen wir, dass Bäume auf 3 verschiedenen Ebenen miteinander kommunizieren. Mit den Terpenen, also mit Gerüchen, mit der Akustik, ja, aber auch unterirdisch mit den Wurzeln und den Pilzen. Und wir beginnen gerade erst, also diese Dinge zu verstehen. Und ich denke mal, auf das bin ich stolz, dass wir immer am Puls der Wissenschaft waren und dass wir versucht haben, das Neue trotzdem zu erklären, auch wenn es sehr schwierig ist. Weil alles, was neu ist, wird zuerst einmal abgelehnt. Ja? Und von vielen Menschen abgelehnt, nicht von allen, das muss man auch sagen. Und dass man trotzdem da dranbleibt und das für die Bevölkerung übersetzt. Ich glaube, stolz sein kann man auch, dass sehr viele in der Region stolz sind auf den Nationalpark. Und wenn sie, das fällt mir öfter auf, weil ich selber mit einer Gruppe wo unterwegs bin und es wird irgendwer gefragt, na, wo kommst denn du her? Und dann sagt der, ja, ich komme aus Mohlen. Und das wissen natürlich die meisten nicht, wo das ist, das darf ich nicht. Und dann sagt er, dort, wo der Nationalpark ist, Kalkalpen ist. Ja? Das heißt, sie sind stolz drauf und es ist so ein, wie soll ich sagen, Image-Träger geworden.
Ein Landmark, ein ganz markanter Bereich auf der Landkarten, oder?
Absolut, ja. Und wenn ich mir das halt anschaue in der Medienlandschaft, ja, dann braucht man nicht viel erklärt, wenn man sagt, Nationalpark Kalkalpen. Viele verbinden das mit einem Waldnationalpark und dort, wo es einen Luchs gibt. Ja. Das ist den Menschen klar. Und damit hat man auch vielen Betrieben in der Region geholfen, die den Begriff Nationalpark Kalkalpen sogar auch in ihr Branding aufgenommen haben. Ja? Und damit sieht man, dass 30 Jahre oder knapp 30 Jahre nach der Gründung des Nationalparks die Idee Fuß gefasst hat. Und wenn dann auch noch wieder Professor Hatto Beierli, der Bratschist Europas, da herkommt, und sie so sehr in den Nationalpark Kalkalpen verliebt, dass er dort das European Chamber Music Academy etabliert hat in Großramming. Das heißt, ein jährlicher Lehrgang, wo die besten Musikschüler der Hochschulen, der Musikhochschulen der Welt daherkommen, um sich dann 2 Wochen auf Konzerte in der Carnegie Hall oder in irgendwo in Madrid vorzubereiten, dann ist das eine tolle Geschichte, ja. Und es gibt, was ich festgestellt habe, irrsinnig viele Botschafter, die für uns eintreten. Ob das eine Literatin ist, die Britta Steinwendner, der Hubert Vergoeser und die Galinde Kaltenbrunner, die den Nationalpark über alle Maßen, wie soll ich sagen, mögen und die Philosophie, die dahinter steht, verinnerlicht haben. Und habe hier und da sogar anrufen bei mir und sagen, bitte nicht müde werden, nicht nachgeben, in deinen Bemühungen weiterzumachen. Also das ist eine tolle Geschichte.
Ich merke, du hast eine Freude damit, du bist stolz drauf.
Ja klar, es tut einem ja gut. Es ist der Lohn der Arbeit. du weißt selber, im Naturschutz wird man nie viel Geld verdienen. Ja, da ist immer zu wenig Geld da, da lässt sich nichts verdienen. Aber am Ende des Tages und jetzt nach diesen 30 Jahren muss ich sagen, ich bin stolz darauf, für etwas gearbeitet zu haben, das so einen hohen Wert hat. Ja? Das ist egal, wenn man nicht so viel verdient, sondern man kann stolz sein auf das, was man geleistet hat. Und das finde ich so bereichernd. Und ich denke, irgendwann am Ende des Lebens wird man ein Resümee machen. Und da wird man zurückschauen und sagen, für was hat es sich gelohnt, dieses Leben? Und das kann ich jetzt, ich hoffe, ich habe noch lang dorthin, bis zu diesem Resümee, aber da kann ich jetzt schon sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war die tollste Geschichte überhaupt.
Wenn man sich so die Bereiche anschaut, wo ein Nationalpark tätig ist, intern die Fachbereiche, die Forschung, der Naturschutz, die Bildung, die Öffentlichkeitsarbeit, dann ist die Öffentlichkeitsarbeit sicher der Bereich, der am meisten Dinge unter einen Hut bringen muss. Wie ist es dir da gegangen mit der Übersetzungsleistung, mit dem Austarieren zwischen aussperrendem Naturschutz, zwischen Jagd, zwischen Politik, zwischen der Forschung und zwischen den Naturnutzern und auch Stammtischgesprächen? Du musst ja allen irgendwie Argumente geben, mit denen sie was anfangen können.
Das ist natürlich ein haariges Unterfangen, denn wenn ich gut kommunizieren will, dann muss ich zuerst einmal alle befindlich, also so viel wie möglich Befindlichkeiten der Menschen wissen. Es soll so viel wie möglich Bescheid wissen über die Arten, ja, über die Ökologie, die Zusammenhänge. Und dann kann ich quasi zwischen den Fronten vermitteln. Ich habe zum Beispiel die Jagdprüfung gemacht, ja, bin auch 7 Jahre jagen gegangen. Ich finde die Jagd ja nichts als nichts Verwerfliches. Aber ich wollte dieses Handwerk auch lernen, damit ich mit Jägern auf Augenhöhe kommunizieren kann, um sie zu gewinnen, dass man auf geschützte Arten nicht schießt, dass man für geschützte Arten auch was machen muss. Und ich habe schon festgestellt, dass 70-80% unserer Jäger ökologisch und ethisch in Ordnung sind. Es gibt halt etliche Prozent, ja, die auf alle Regeln pfeifen und die da massiv, wie wir beim Lux-Projekt gesehen haben, in ein solches Projekt eingreifen, das dann mitunter zum Wiederaussterben des Luchses führt. Und da ist es wichtig, immer zu unterscheiden, ja, nicht Angriffe gegenüber der Jagd zu sein, sondern zu sagen, Jagd hat seine Berechtigung, hat eine lange Tradition, bringt uns auch zum Teil ein tolles, qualitätsvolles Fleisch, das wir auch genießen dürfen. Aber ihr habt Verantwortung. Ihr müsst uns da unterstützen, um an Habichtskauz, an Luchs auch das Überleben in der freien Wildbahn zu sichern. Denn letztendlich ist es ja nicht unsere Geschichte, dass wir hergehen, was die Schöpfung da in ein paar hundert Millionen Jahren hergezaubertet hat, dass wir jetzt hergehen und sagen, das hat Platz, das hat nicht Platz und dass wir unsere Sicht der Dinge von einer Schöpfung machen. Wenn das jeder für sich täte, dann schaut es lieber aus. Ja. Wir müssen lernen, und das war mein Ansinnen, uns immer wieder zum Lebendigen, zum Nachhaltigen, ja, hinzubewegen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu dogmatisch wird am Naturschutz. Also mir war es wichtig, dass man pragmatisch vorgeht und dass man die Leute mitnimmt. Ja. Bei der Landwirtschaft, du wirst keinen einzigen Bauern finden im Nationalpark Kalkaden oder Almbauern, der jemals gesagt hat, er will aus dem Nationalpark wieder aussah. Ja. Sondern alle stehen mittlerweile dahinter. Kommunikation fängt bei mir, wie du richtig gesagt hast, am Wirtshaustisch an. Auf der Alm, wenn ich mit einem Bauern rede. Ich habe von meinen Bauern so viel gelernt auf der Alm, ob das der Dörfimmer ist oder der Konrad Hürmann auf der Blabegalm, die mir in langen Gesprächen erklärt haben, wie sie Alm verstehen, ja? Was man da tun muss, wer Landschaftspflege überhaupt macht. Also so ein Ausspruch von Dörfimmer war beispielsweise, Du, wenn du Verwandtschaftspfleger bist, du brauchst nicht mit mir reden. Ich mit meiner Arbeit mache da herum vielleicht 5% auf der Dörfirma allem. 95% macht mein Viech da draußen. Ja? Und ihr müsst schauen, dass die Leute auch ein wenig Rindfleisch essen und dass wir die Milch abkaufen. Dann können wir das erhalten. Ja? Mit mir musst du nicht reden, du musst mit den Leuten draußen reden, dass sie es verstehen. Ja? Und dann hat er so Ausdrücke gebraucht wie, wenn die Stall dir einmal zu ist, so schnell geht es dann nicht mehr auf. Ja? Das müssen wir auch verstehen. Und ich habe immer versucht, diese Anliegen der Bauern auch mitzutransportieren und sie gleichzeitig aufmerksam zu machen, dass da Hagebutten an Weißdorn oder so stehen lassen. Und habe ihnen dann gesagt, schau, da ist der Neintröter, das ist ein Zugvogel. Und habe mich gut angeschaut. Und der kommt von Pakistan und Indien da in unserer Gegend. Und die haben das genauso aufgesogen und geben das Wissen dann, oder auch die Halterinnen, wie die Anneliese auf der ebenfalls, haben das Wissen über die Natur wieder ihren Gästen weitergeben. Und so hat sie das gegenseitig befruchtet und war eine tolle Zusammenarbeit. Und so wie da ist es auch bei den Wirten gewesen. Ja? Wenn du mit Beherberger bist und die unterstützt und die für dich gewinnst, dann werden die positive Rückmeldungen haben von den Menschen, die an geführten Nationalparktouren teilgenommen haben, dann ist das für sie wieder eine Wertschätzung und bringt ihnen auch was. Weil wenn die Leute begeistert haben von dieser Land und erzählen und da kommt die nächste Familie zu ihnen ins Quartier, dann wird das auch Auswirkungen in ihren Geldbeutel haben. Und so ist das ein kompletter und ständiger Prozess und man darf das nicht beschränken auf ein paar Zeitungen oder auf einen Film oder eine Presseaussendung, sondern das Wichtigste ist die Kommunikation da bei uns daheim in den Nationalparkgemeinden in der Region. Da braucht es einen massiven Austausch. Zugegebenermaßen haben wir das im Nationalpark Kalkalpen, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, aufgrund vom dass die Finanzengpass größer geworden ist, in den letzten Jahren zu wenig gemacht und ich fordere das immer wieder ein, noch mehr reden mit den Leuten, nur mehr rausgehen und die Menschen mitnehmen am Weg.
Wenn wir von Gseis oder wenn ich von Gseis umschaue in die Kalkalpen, dann fällt mir auf, es ist da sehr, sehr viel gemacht worden in Richtung Erlebbarkeit, Erlebbarmachung, allein wenn ich eure Radlstrecken anschaue. Aber im Klettern hat sich Kampermauer zum Beispiel extrem viel da. Ganz vieles davon, glaube ich, tragt deine Handschrift. Gottes Radlfahren, Gottes Wandern ist ja was eine Herzensangelegenheit von dir ist. Wie hast du es geschafft, in den eigenen Reihen zu verkaufen oder war das nie ein großes Thema?
Das war schon ein Thema. Also der Großteil der Mountainbike-Strecken, die wir im Hinter- und Sengsengebirge haben, ist schon entstanden vor dem Nationalpark. Da war ich Eisenstraßengeschäftsführer und das war 1994, aber mit den Bundesforsten. Dieses Streckennetz, da haben wir auch Gemeinden geholfen, ausgedealt. Und seitdem gibt es das Gros dieser Mountainbike-Strecken. Wie ich dann zum Nationalpark gekommen bin, kann mich gut erinnern, da hat es diese Diskussionen gegeben, da hat es innerhalb der Mannschaft auch Mitarbeiterinnen und Kollegen gegeben, die gesagt haben, nein, Mountainbike-Weg im Nationalpark kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich habe dann stark argumentiert und der damalige Direktor ist mir gefolgt, der Meierhofer Erich. Wir haben dann geschaut, dass Strecken frei geworden sind zu den bewirtschafteten Almen. Weil wenn dort die Halter und die Bauern auffahren, wenn sie nach dem Fisch schauen und mit einem Auto fahren, dann macht ein Radfahrer nicht so viel Schaden, kann nicht so viel Schaden machen. Und so haben wir dann die Strecken noch freigegeben auf die Blabergalm, Schaumbergalm, ebenfalls da. Und das hat dann die Streckennetz nur ergänzt. Beim Klettern haben wir versucht, bei den Kampermauern jene Bereiche auszuklammern, wo Orten sind, die nicht gestört werden dürfen. Zum Beispiel die Mauerschwalben. Da haben wir vorher mit Biologen geschaut, wo die sind. Und diese Kletterrouten dürfen in derer Zeit nicht begangen werden. Da werden sogar herunten die Hagel ausgetragen. Und erst dann, wenn die Fischschwalben gebrütet haben und alle ausgeflogen sind, dann werden dort die Hageln wieder eingetragen und dann können auch diese Kletterrouten begangen werden. Das heißt, man kann schon schauen, dass beides nebeneinander Platz hat. Generell muss man ja sagen, dass auf 75% oder 80% überhaupt das Gebiet nicht einmal begangen wird. Weil es ähnlich wie bei euch im Gseis, das Relief so schwierig ist, so viele Schluchten, so viele steile Einhänge sind, Totholz, wo es drüber kreiden musst, wo kein Mensch gehen will. Und das Anliegen war immer, dass man auf 10% der Nationalparkfläche zumindest 90% der Leute bewegen. Und das ist gelungen und ist auch leicht gelungen, weil die Topografie der Landschaft uns da in Karten gespielt hat.
Was würdest du generell den Nationalparks empfehlen? Wie viel Biken, wie viel Wandern, wie viel Klettern, wie viel Bootsfahren vertragt es? Wie viel dieser Naturnutzungen braucht es auch? Weil letztendlich wird man auch nur das schützen, was man kennt. Und man kann auch was kennen, was man erlebt hat. Und wann sagst du, es ist zu viel?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass man das nicht allgemein beantworten kann, sondern man muss jedes Gelände für sich anschauen. Wenn ich den Nationalpark Neusiedlersee nehme, der rund um den See nur einen ganz geringen Flächenanteil hat, dann kannst du dort nicht mehr recht viel entwickeln, weil das Gebiet so überrannt wird. Ja? Dort ist eher die Aufgabe, dass man die Leute sehr stark auf Besucherwege einschränkt. Wenn ich ein Gebiet habe, wie im Gesäuse oder wie da bei uns in den Kalkalpen, das so schroff ist, ja, da ist leichter möglich. Wichtig ist, dass man ständig im Blickfeld hat, wo sind die geschützten Arten, was verlangt der Schutz dieser Arten und dass ich versuche, die Leute so zu lenken, dass diesen Schutz nicht ad absurdum führen, weil dann habe ich das Gegenteil erreicht. Wenn es gelingt, dass ich beides mache, dass ich ja während dem Radlfahren auf Themenwegen geschützte Orten sehen können, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja? Und wenn sie heimkommen und sagen, wow, ich habe endlich das und das gesehen und da glitzern ja nicht Augen und das erzählen sie, und dann sagen sie, aber du musst vorsichtig sein, weil du nicht immer den Weg runtergehst, dann haben wir das Ziel erreicht. Dieser achtsame Umgang mit der Natur, und der muss dem Besucherangebot widerspiegeln. Und ich glaube, das gelingt. Da muss man halt genau hinschauen und da muss man Angebotsentwickler und Biologen zusammen auf einen Tisch und das abstimmen. Dann wird es funktionieren.
Aber du bist schon der Meinung, dass es diese Menschen braucht, die sich das anschauen?
Unbedingt. Ich frage mich immer wieder, warum bin ich so naturaffin geworden? Und ich habe ganz am Anfang gesagt, ich komme aus einer Bauernfamilie, ein bisschen entlegen mit viel Graben und so. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie wir als Kinder die Schnecken gesammelt haben, Hunderte, die wir in einen Lotterwagen eine da haben und so weiter. Oder wo man Schlangen gefangen hat, oder wo man mit die Hornissen waren unsere Feinde, ja? Wo uns aber auch einmal eine gestochen hat. Ja? Da lernst, dass man nicht stirbt dran. Ja? Du lernst aber, wenn man ausgegangen bist, war das so eine junge Nacht, war eine feuchte, aber schöne, lauwarme. Und da draußen waren tausende Glühwürmchen, da war es ja unten genauso viel Sterne als wie oben am Himmel. Das war ein fantastisches Nacht. Wenn man das nicht erlebt, dann kann man es auch nicht schützen, weil man es nicht weiß. Und wenn man aber weiß, wie so ein Eskulapnatter sich um die Hand wickelt, wenn man es fängt, ja, dass sogar beißen kann, extrem, ja, zwar nicht giftig ist, und wenn man wie das gespürt und dass das ein lebendiges Tier ist. Und wenn man dann noch sieht, was das für Biologie hat dahinter, dann will man schützen. Ja? Es geht einem ab. Oder wer einmal dabei war bei Auerhahnbolz oder bei Birkhahnbolz, der wird nicht verstehen, warum er überhaupt so ein Tier schießt. Ja? Weil das einfach so eine zauberhafte Stimmung ist, die man niemals stören will. Ja? Und wenn man das gesehen hat, dann wird man sich auch in Gesprächen für die Erhaltung dieser Arten einsetzen.
Was würdest du generell, oder gibt es was du generell aus deiner jahrzehntelangen Erfahrung den österreichischen Nationalparks mitgeben willst? Jetzt nicht schulmeisterlich, sondern vielleicht als Gedanken, als Idee?
Wir wissen aus dem Biodiversitäts Gesetz oder Strategien 2030 plus, dass die Wildnisgebiete die wertvollsten sind, weil sie Evolutionsräume sind. Das heißt, dort kann Evolution noch unter natürlichen Bedingungen stattfinden. Und wir wissen, dass diese Wildnisgebiete wachsen müssen und dass wir bei weitem zu wenig haben. Würde man den Konzepten der internationalen Organisationen, Naturschutzorganisationen folgen, müssten 30% der weltweiten, also sowohl der Landflächen als auch der Meeresflächen, unter Schutz gestellt werden. Und wenn man diese Regeln auf Österreich anwendet, dann wissen wir, dass wir da so weit weg sind, gerade wie in Oberösterreich, dass diese Flächen wachsen müssen. Also ich würde mir wünschen, dass die Nationalparkverwaltungen nie aufhören, das einzufordern und auf das Notwendige hinweisen, dass das erweitert werden muss, dass der Schutz, die Schutzflächen vergrößert werden müssen, weil sonst können wir langfristig unsere Arten nicht so erhalten. Das geht zwar kurzfristig nur ein paar Jahrzehnte, aber dann ist eventuell werden Arten aussterben. Und wer außer uns kann denn das nur einfordern? Das sind ein paar Wissenschaftler. Aber wir wissen es, dass es notwendig ist. Und darum haben wir die Verpflichtung, das auch immer wieder einzufordern. Mir ist komplett klar, dass man das eine oder andere Mal eine auf die Nosen kriegt. Das eventuell auch dazu führen kann, dass man in der Karriere gestoppt wird. Ja? Aber Zivilcourage wäre ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen.
Ein gleißender Appell. Franz, du kommst aus einer Zeit, da hat man noch demonstriert, da hat man noch das Hintergebirge besetzt, wenn du so willst. Wie geht es da mit der heutigen Gesellschaft? Findest du, dass die Menschen zu angepasst sind, zu mir sind, zu bequem sind oder vielleicht auch im Gegenteil zu aggressiv und zu aufbrausend?
Also ich stelle fest, dass es in der Jugend schon welche gibt, die das Herz am rechten Fleck haben. Ich erlebe so tolle junge Leute, ja, die eine fantastische Einstellung haben, sowohl sozial als auch wie ökologisch, die ja gutes Wissen mitbringen. Was mir abgeht, ist diese letzte Überzeugung, auch massiv eintreten zu wollen, damit man etwas stoppt oder damit man etwas voranbringt. Ja. Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht. Ich würde als grauer Panther unsere jungen Leute sehr gerne unterstützen. Und ich bin schon Opa und ich werde jetzt wieder Opa. Und als grauer Panther möchte ich nicht, dass die jungen Leute eine Welt vorfinden, die zubetoniert, verdrahtet, kaputt gemacht, grau ist, ja, sondern ich hätte gern, dass die eine tolle Zukunft haben und dass sie so Flächen wie den Nationalpark Gesäuse oder Kalkalpen finden, wo sie sagen, ach, toll, dass das gibt, da haben früher Leute mitdenkt, wir sind dankbar, dass die gegeben hat. Aber das soll es ja nicht nur geben im Hinblick auf Schutzgebiete und auf den Artenschutz, sondern generell, dass auch die Regionen erhalten werden, dass die Regionen lebenswert bleiben, dass es bunte Gemeinden gibt, wo man zusammenarbeitet, wo Kooperation eine Stärke ist, ja, und wo man sie gegenseitig unterstützt. Denn das werden unsere Regionen da heraus, ja, in der Peripherie brauchen, denn die Städte werden wachsen. Es wird alles nur ein bisschen naturferner und ich denke, wir müssen uns miteinander auf die Füße stellen, damit es so bleibt, wie wir es jetzt überhaupt haben. Also es braucht eine engagierte Jugend, die versucht, da unsere ländliche Region so am Leben zu halten, wie wir es jetzt vorfinden überhaupt. Aber das braucht es nicht mehr im Nationalpark.
Du bist jetzt doch schon einige Monate als Öffentlichkeitsarbeiter vom Nationalpark in Pension. Wann gehst du in Pension als Kämpfer für den Naturschutz?
Gar nicht. Das wird's bis solange ich kann und geistig fit bin, werde ich mir dafür einsetzen, dass Fehler vermieden werden und dass das Wissen, das ich habe, in etwas umlenke, das zu was Positivem führt. Ja? Ob das jetzt daheim in der Gemeinde ist, ob das in der Region ist, ob das jetzt diese Erweiterung der Nationalparke ist, ist komplett egal. Wichtig ist Engagement, fürs Positive und das wird wahrscheinlich nicht aufhören.
Was darfst du jetzt als Privatier sagen, was du in deinem Job nicht sagen hast dürfen?
Eigentlich alles. Also ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, über Dinge, die einem stören, nicht zu reden. Da macht man nichts besser. Ganz im Gegenteil, ich entdecke sehr viele Leute, die sagen, ich traue mir selber nicht sagen, ja, aber mir taugt das, wenn es wen gibt, ja, der das laut sagt. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Leute gibt, die laut was sagen, denn dann könnte man im Vorfeld schon so Auswüchse wie in Amerika verhindern. Ich mache mir als Jurist ja auch Sorgen, wenn man das mitgekriegt hat, wie schnell das geht in Ungarn, wie sehr man Rechtsstaatlichkeit ausüben kann, wie sehr man die Meinungsfreiheit ausüben kann. Darum bitte ich alle, die dazuhören, den Mund immer rechtzeitig aufzumachen, vorzeitig Dinge anzuprangern, denn es kann eine Zeit geben, wenn man das übersieht, dann kann man gar nichts mehr sagen. Und entscheidend ist daher, die Geschichten immer gleich zu besprechen, gleich auf Anliegen aufmerksam zu machen. Das heißt ja nicht, dass man um jeden Preis streiten muss, sondern das Gespräch zu suchen, zu diskutieren und eventuell auch einen Konsens zu erreichen. Konsens ist leider zu einem Schimpfwort verkommen, habe ich den Eindruck. Aber ich denke, Demokratien funktionieren nur mit Konsens.
Franz, ein Thema, was natürlich mit dem Nationalpark Kalkalpen ganz stark verbunden wird und wo der Nationalpark Gesäuse gerne mit dabei ist, einfach das Thema Luchs. Wie geht's dem Luchs? Du hast ja sehr, sehr stark gemacht auch für den Luchs. Wie schauen wir da momentan aus?
Das ist das traurigste Kapitel, das du da jetzt aufschlagst. Meines Erachtens stirbt der Luchs wieder aus in den Kalkalpen oder bei uns in der Region. Ich habe keine Hoffnung. Und zwar aus dem Grund nicht. Wir haben nur mehr 3 Weibchen, 2 Luchse männlich, die da herumkreuchen und fleuchen. Die Weibchen sind in einem Alter, wo sie keine Jungen mehr kriegen können. Wenn Luchsinnen mehrere Jahre keine Jungen führen, dann kriegen sie keine mehr. Sie sind jetzt in einem Alter, wo die Reproduktion nicht mehr stattfinden kann. Bei den Männchen haben wir zwar eins, das war jetzt fortpflanzungsfähig, das ist zu spät gekommen. Die Luchspopulation oder das Projekt hat gut angefangen. Die haben gut reproduziert und wir hätten in den Jahren 2014, 2015 Luchse nachbesetzen müssen, die quasi die Karpaten-DNA haben, dann wäre das, hätte das eine tolle Weiterentwicklung gehabt. Es ist anders gekommen. Erstens einmal wurden uns die 2 Luchse, ein Weibchen und ein Männchen, weggeschossen, die am besten reproduziert haben, Freya und Juro. Da hat es dann die Luchsprozesse gegeben. Es war ein Jäger-Ehepaar aus Linz, die Luchse abgeknallt hat. Da habe ich dann versucht, auch bei den Prozessen das massiv voranzutreiben, habe viel zusammengearbeitet mit dem Landeskriminalamt. Für mich hat sich da ein Sittenbild in der Jagd ergeben, das ist katastrophal. Das Ehepaar war weltweit jagend unterwegs, ja, hat auch Jagden gehabt da in Ungarn und so. Dadurch, dass wir Privatbeteiligte am Prozess waren durch den Schadenersatzprozess, haben wir einen Einblick gehabt in die Erhebungsprotokolle des Landeskriminalamtes. Mir hat mir da Bilder aufgefallen, wo Kinder auf Bergen von niedergeschossenen Wildamatum klettern, ja, auf Zebras, Gnus und so weiter. Und der hat den Luchsabschuss mehrfach angekündigt. Und es hat sogar Indizien gegeben auf Luchsabschüsse im Mühlviertel, aber da waren die Anhaltspunkte dann zu wenig. Ich habe Hinweise gehabt, dass die Polizei in der Region gar nicht so massiv mitwirkt an der Aufklärung, weil in der Polizei auch Jäger sind und die dann gefürcht haben, dass sie dann von ihren Jagdkollegen angefeindet werden. Dann habe ich erlebt, dass ein Bezirksjägermeister den verurteilten Straftäter beim Bezirksgericht nach Verkündung des Urteils ist der unmittelbar zu ihm hingegangen, der war zuerst bei den Zuschauern, und hat ihm freundschaftlich tröstend auf die Schultern geklopft. Das haben mehrere Leute gesehen. Das sagt eigentlich alles. Ja? Und dann erinnere ich mich noch zurück an ein Video, das aus der Gemeinde Weiher ist, aus dem Fasching 2014, glaube ich, wo die Jägerschaft den Luchsabschuss zweier Luchse nachstellt, zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht einmal publik war, dass zwei Luchse geschossen wurden, wo ein Jäger auf einem Hochstand, der auf einem VW situiert wurde, oberschießt auf zwei verkleidete Luchse. Und der Herr, der dort oben oberschießt, hat einen Bart und Brünn und schaut genauso aus wie der spätere Verurteilte. Und dann kommt der Nationalpark Kalkalpen mit quasi Defibrillator und versucht, die Luchse wiederzubeleben. Das ist alles auf einem Video und ist ausgestrahlt worden, lang bevor diese Luchsprozesse waren. Und das gibt mir einen Hinweis, dass viele in der Jagd gewusst haben, dass der Luchse geschossen worden sind, aber keiner hat es der Mühe wert gefunden, das anzuzeigen oder dagegen vorzugehen. Und darum habe ich auch wenig Hoffnung, dass sich da in der Zukunft viel ändert, wenn nicht die Jägerschaft selber hergeht und da den Schalter umlegt und sagt, wir wollen dabei sein und wir wollen die nicht abschießen. Und wir gehen gegen die schwarzen Schafe vor, und zwar geschlossen. Und das hätte ich mir gewünscht, dass im neuen Jagdgesetz, das in Oberösterreich gekommen war, vorgesehen wäre ein Disziplinarforum innerhalb der Jägerschaft, wo sie auch intern selber gegen Jäger vorgehen können, die sich nicht an die Gesetze halten. Denn langfristig, muss man sich ja vorstellen, schaden ja diese Art von Jäger dem Image der gesamten Jägerschaft. Und ich habe vorhin schon gesagt, 70-80% der Jäger sind hervorragend, tolle Leute. Ja? Manche haben mit einem ganz klassen Wissen über Ökologie. Und darum würde man das als Jäger nicht gefallen lassen, dass solche Leute da mitschwimmen.
Also grundsätzlich kann man sie ja gegen Kriminalität nur bedingt schützen. Wenn du in Venedig unterwegs bist und einer beschließt, er kriegt deine Geldtasche und er geht da so lang nach, irgendwann hat er die. Und wenn ein Jäger sagt, er schießt jetzt einen Luchs raus und er hat das Sitzfleisch dazu und er hat das Wissen dazu, wo sie wie der Luchs verhält gegen Kriminalität, ist es halt einfach schwierig, sie abzusichern. Aber das ist sicher eins der dunkelsten Kapitel in deiner Arbeitszeit, oder?
Ja, wobei wir alle können was tun. Man muss es ja nur schwer genug machen. Nicht? Ich muss das Bewusstsein umdrehen. Es gibt ja, jetzt bin ich kein Wolf-Fan, aber auch da gibt es das Sprichwort 3S-Regeln: Schießen, Schaufeln, Schweigen. Und das kann es nicht sein, dass jemand das Gesetz selber in die Hand nimmt und da auf irgendwelche Orten schießt. Ja? Dasselbe haben wir ja bei den Seeadler, bei den Habichtskreuzen. Wir haben auch mal einen abgeschossenen Steinadler gefunden. Das sind keine Kavaliersdelikte, ja? Sondern da müssen wir alle miteinander und vor allem die Jäger selber gegen die eigenen Leute vorgehen. Strafe hat den Sinn der Abschreckung. Ja? Gesellschaftliche Ächtung, ja, hat den Sinn der Abschreckung. Wenn einer sowas macht, mit dem will ich weder zum Freund haben, und sowas will ich nicht in meinen Reihen als Jäger haben. Ja? Und darum ist schon wichtig, dass man darauf hinweist und dass man diese Dinge vor dem Vorhang holt, dass man sie auch sagt. Denn nur wenn die Jagd selber, die Jagdfunktionäre erkennen, dass man sich da klar abheben muss, dann wird sich auch was ändern. Daddy, hold yo.
Das war das Nationalpark Radio, der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Wenn's wollt, nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 auf die Nacht bei Radio Frequenz. oder alle 14 Tage neu überall, wo es Podcasts gibt. Wir sagen danke fürs Zuhören. Heute waren wir Franz Sieghartsleitner und Andi Hollinger. Viert euch!